Ich freue mich, euch zu sehen, ihr Lieben. Und wir sind mal gespannt, was heute so auf uns wartet. Johannes hat uns ja schon ein kleines bisschen auf den Geschmack gebracht. Auf der Strecke. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere dachte, das geht jetzt um die Deutsche Bahn, aber das Thema meide ich heute mal. Wir gucken in diesen Text und ich lese ihn so ein bisschen in kurzen Abschnitten und wir gehen dann jeweils auf den einzelnen Abschnitt ein. Es geht um Jakob, wie der eine oder andere vielleicht sich schon gedacht hat. Jakob zog von Beersheba nach Haran. Unterwegs kam er an einen Ort, an dem er übernachtete, denn die Sonne war schon untergegangen. Er nahm einen von den Steinen dort und legte ihn neben seinen Kopf. Dann schlief er ein. Das war kein Hotel, das war irgendwo in der Pampa. Und wir starten mit einem ersten Aspekt: Abbruch auf der Flucht vor der Vergangenheit. Dieser Mann ist auf der Flucht. Interessierte Bibelleser kennen die Geschichte ein bisschen. Auf der Flucht vor seinem Bruder. Jakob, inzwischen jenseits der 40, Single und in einem tödlichen Streit gefangen mit seinem Zwillingsbruder, mit dem Esau. Es ging ums Erbe, wie so oft, wenn in Familien Streit herrscht. Es ging aber auch um einen väterlichen Segen, um etwas ganz Besonderes, den Jakob sich mit List und Tücke erschlichen hatte, hat sich also unrechtmäßigen Vorteil zugeschustert, hat dabei auch noch seinen Vater übelst übers Ohr gehauen, betrogen. Und sein Bruder, der Esau, hat ihm die tödliche Rache angeschworen. Bei nächster Gelegenheit soll Jakob dran glauben. Und so hat sich ja Jakob alle Brücken hinter sich abgebrochen, hat alles eingepackt, was er gerade noch so hatte, und haut ab. Und versucht im Ausland bei Verwandten noch irgendwo ein Asyl zu finden, um dort seine Ruhe zu haben. Weit weg von diesem rachdürstenden Bruder, weit weg von dem Vater, den er so hinterging. Und ich habe mir das mal so vorgestellt. Und ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber ich habe mich in manchen Situationen meines Lebens darin wiedergefunden. Vielleicht geht es dir ein bisschen ähnlich. Bei genauerer Betrachtung hinterlassen wir oft in unserem Leben ein Trümmerfeld. Hinter uns liegen massig Probleme, Fehler, Versäumnisse, gescheiterte Beziehungen. Und wenn ich in die Runde gucke, dann geht das dem einen oder anderen vielleicht genau so. Und wir haben viel gewollt, wir hatten gute Absichten, wir wollten etwas mit unserem Leben positiv erreichen. Wir haben ja auch manches erreicht, aber nebenbei ungeheuer viel Porzellan zerschlagen. Und der Blick zurück, der weckt große Ängste, der weckt Befürchtungen, was da noch kommt. Befürchtungen vor Reaktionen, die uns vielleicht einholen auf dieser Flucht. Befürchtungen vor Spätfolgen, vielleicht eines ziemlich falschen Lebensstils, den wir geführt haben. Befürchtungen vor den Konsequenzen unseres Scheiterns, was das noch alles nach sich zieht. Und so auf der Flucht vor Menschen und vor Verhältnissen und manchmal auch vor diesem Gott hält uns das Leben in Atem. Bloß nicht anhalten, bloß im Trieb bleiben, bloß immer weiter unterwegs, weiter, 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 bloß nicht stillhalten, bloß nicht nachdenken, was das vielleicht heißen könnte. Vielleicht geht es dir ja auch manchmal so. Du kennst diesen Gott. Du kennst ihn vielleicht sogar relativ gut, weil er dir schon seit Jahren immer wieder mal über den Weg läuft, weil du vielleicht auch im Wissen um diesen Gott groß geworden bist, weil du ihn kennst. Aber dann hat dir das Leben irgendwie übel mitgespielt. Du hast den Eindruck, irgendwie war alles gegen dich. Das ging irgendwie nicht gut. Und es kam anders als geplant und dann hast du dein Glück versucht in die Hand zu nehmen. Du hast versucht, es irgendwie selber zu gestalten und positiv zu machen und dabei ging es gründlich schief. Jakob wird von der Dunkelheit hier eingeholt in dieser Geschichte, in einer Welt damals noch ohne Elektrizität. Da bremst die Nacht den Wanderer aus, den Flüchtenden und wie auch die Nacht einer Gottesferne, einer Gottesdistanz unser Leben, wie Gott wie das Menschen ausbremsen kann, wenn diese Dunkelheit über uns hereinbricht. Ohne Gott, ohne dieses Licht des Lebens, kann es in unserem Alltag zappenduster werden. Und dann sucht man nur noch nach einem Ort, wo man schlafen und vergessen kann. Manche pfeifen sich dazu was rein, um nicht mehr weiterdenken zu müssen. Man kann sich ja vieles da reinziehen, ne? Andere betäuben sich mit Ablenkung oder mit pausenloser Arbeit oder mit Vergnügen irgendwelcher Art. Aber die Nacht holt uns früher oder später ein. Machen wir uns da nichts vor. Wohin also mitten auf der Strecke? Ein Stein als Kopfkissen oder als Kopfschutz, es gibt sicher wahrscheinlich bequemere Ruheplätze. Aber in der Not, was willst du machen? Da nimmt man, was man findet. Ja? Man wird zwangsweise genügsam, man begnügt sich mit Verhältnissen, die man sich eigentlich nie ausgesucht hat. Und ich weiß nicht, wie es in deinem Leben aussieht, vor was du vielleicht wegrennst. Vielleicht vor einer Entscheidung, die du nicht treffen kannst, nicht treffen willst, die dir ungeheuer viel abverlangt. Vielleicht auch vor einer Entschuldigung, die dir einfach nicht über die Lippen will. Vielleicht bist du auf der Flucht vor deinem Partner oder auch vor dieser Gemeinde oder sogar vor Gott. Was ist dein Abbruch? Lesen wir mal in diesem Text weiter. Im Traum sah Jakob eine Leiter, die von der Erde bis zum Himmel reichte. Auf ihr stiegen Engel Gottes hinauf und herunter. Plötzlich stand der Herr vor ihm und sagte: Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters, Abraham und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, das will ich dir und deinen Nachkommen geben. Sie werden so zahlreich sein wie der Staub auf der Erde. Du wirst dich nach Westen und Osten, nach Norden und Süden ausbreiten. Durch dich und deine Nachkommen sollen alle Völker der Erde gesegnet sein. Siehe, ich bin bei dir und behüte dich, überall, wohin du auch gehst. Ich bring dich zurück in dieses Land. Ich werde dich nicht verlassen, bis ich vollbringe, was ich dir verheißen habe. Das ist mein Zuspruch. Gott verspricht hier das Wahre vom Himmel. Hätte der Jakob Albträume gehabt, das wäre naheliegend, das wäre klar gewesen. Aber dieser Traum da, das ist sowas Verrücktes, so crazy, da musst du dich kneifen und du fragst dich, wach ich oder träume ich? Was soll das jetzt? Ich frage mich morgens öfter mal, was mein Hirn nachts da an einem Mist produziert und was man da für ein Zeugs träumt. Da denkst du, das kann doch jetzt gar nicht sein, da passieren die abgefahrensten Dinge. Aber das hier, was der Jakob da träumt, das ist eine Nummer anders. Das ist nicht ein Produkt von der neurologischen Fantasie. Jakob sieht in einer Art von Vision oder visionärem Traum eine Leiter, vielleicht war so eine Art Treppe, also geschenkt, ja, wie das Ding aussah, ist wurscht. Jedenfalls ist es eine Art von Verbindung zwischen Himmel und Erde, natürlich sinnbildlich, denn der Himmel ist ja nicht irgendwo über den Wolken, ja, aber die Message ist klar. Es geht um einen Kontakt zwischen himmlischer und irdischer Welt. Und auf dieser Treppe laufen himmlische Wesen, Engel rauf und runter, wie bei so einer Rolltreppe im Warenhaus. Ja. Und da geht es auf und ab. Man gewinnt den Eindruck, diese Verbindung ist nicht erst in diesem Moment existent, die wird nur mal für einen Moment sichtbar. Die Verbindung wird gehalten, könnte man sagen. Und sie bestand auch schon die ganze Zeit. Jakob bekommt auf einmal einen Blick dafür. Unsichtbar um ihn und unsichtbar um uns herum ereignen sich Sachen, die wir irgendwie gar nicht ahnen, aber da gibt es eine Nahtstelle zum Himmel, zwischen dir und Gott. Gottes Welt ist dir näher, als du denkst. Und sie umgibt dich. Sie ist ständig da und da findet ein Austausch statt. Da wandert was von oben nach unten, Hilfe, Segen, Bewahrung, Schutz, Regen, Sonnenschein, was auch immer. Und da steigen andere Sachen wieder hinauf. Wünsche, Bitten, Hoffnungen, Sehnsüchte, Dankbarkeit, was du auch immer in deinem Herzen hast. Die Himmelsleiter. So. Also ein Bild einer unsichtbaren Realität, gegossen in eine irdische Vision. Oder wie Paulus es mal ausdrückt, dass Menschen Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden könnten. Und für wahr sagt er, er ist nicht fern einem jeden von uns. Gott ist dir nicht fern. Vielleicht hast du einen ganz anderen Eindruck. Gott ist dir ganz, ganz nah. Unmerklich meistens, ja. Aber echt. Und der Jakob kriegt das plötzlich mit und der ist elektrisiert, der ist fasziniert, der denkt, was ist jetzt los? Was soll das? Und dann fängt Gott an, auf einmal zu sprechen. Spricht ihn an. Und ich habe mich gefragt, mit welcher Message hat der Jakob jetzt wohl gerechnet? Was denkt er, was Gott zu ihm jetzt sagt? Was würde Gott wohl zu dir jetzt sagen, wenn er jetzt anfängt zu reden? Der Jakob rechnete wohl, das ist, glaube ich, nicht ganz kühn zu behaupten, mit einer Standpauke. Wie auch sonst. Es war doch naheliegend, dass Gott diesem Burschen mal die Leviten liest und ihm eine saftige Strafe androht und sagt, wenn du nicht umkehrst, dann. Er hat es ja auch ziemlich gründlich vermasselt. Und verblüffenderweise tut Gott das hier nicht, sondern er gibt ihm ein Versprechen. Gut, eigentlich sind sogar zwei Versprechen. Zum einen erneuert Gott eine Zusage, seine Zusage an den Abraham, den Opa vom Jakob. Und er bestätigt sie und sagt, das gilt auch für dich, mein Freund. Land, Segen, Nachkommenschaft, könnte man viel zu sagen, ich überspringe das. Also alles, was dem Abraham versprochen war, gilt dir auch, Junge. Und zum anderen spricht Gott nochmal ganz individuell zu ihm und sagt, ich sichere dir was zu, ich werde bei dir sein und ich werde auf dich aufpassen, ich beschütze dich. Das war damals nicht so ganz ohne so eine weite Reise. Da gab es noch so ein paar wilde Tiere und Räuber und so weiter. Und er sichert ihm auch zu, dass er irgendwann zurückkehren kann, dass er wieder an seinen angestammten Platz geht. Hat dieser Bursche das verdient? Nein. Warum macht es Gott trotzdem? Weil Gott so ist, wie er nun mal ist. Gott ist gnädig und barmherzig, geduldig und von großer Güte, ohne Ende. Gott hat keinen Spaß daran, dass Menschen vor die Hunde gehen. Und er will, dass sie seine Liebe erfassen, dass sie begreifen, dass sie sie an sich ranlassen, dass sie seine Vergebung annehmen und sich ihm im Glauben zuwenden. Nimm es einfach mal persönlich. Gott dreht dir keinen Strick aus deiner Vergangenheit. Paulus stellt fest, alle, die Gott glauben und ihm vertrauen, werden zusammen mit dem glaubenden Abraham gesegnet. Wie Jakob spricht Gott auch dir diesen Segen förmlich zu. Und er sagt dir, dass er dich auf deinem Weg begleiten und behüten und sicher ans Ziel bringen will. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Da kann man jetzt schon fragen, ja, wache ich oder träume ich? Ich kneife mich mal, ne, ob das jetzt sein kann. Gottes Versprechen steht, ob du es glaubst oder nicht. Und ich könnte ja eine Menge Stellen aus der Bibel dazu zitieren. Letztlich ist aber einzig relevant, was das mit dir macht. Findet Gottes Zuspruch deinen Zuspruch? Glaubst du ihm, dass er dir nicht das Blaue, sondern das Wahre vom Himmel verspricht? Wir gehen eine Etappe weiter in diesem Text. Als Jakob aus dem Schlaf erwachte, sagte er, der Herr ist an diesem Ort anwesend und ich wusste es nicht. Da fürchtete er sich und er dachte, vor diesem Ort muss man Ehrfurcht haben. Hier ist gewiss ein Haus Gottes und ein Tor zum Himmel. Am Morgen stand Jakob früh auf, nahm den Stein, den er neben seinem Kopf gelegt hatte, und stellte ihn als einen Kultstein auf, Gedenkstein, und rieb seine Spitze mit Öl ein, machte man damals so. Jakob nannte diesen Ort Bet-El, das heißt Haus Gottes. Zuvor hieß der Ort Luz. Umbruch, Holy Places. Erinnerungskultur, das ist ja ein sehr moderner Begriff, den uns die Medien öfter mal auch in Erinnerung rufen. Also Mahnmale, Gedenktage, Aufmerksamkeit für das, was mal war, soll uns irgendwie vor Augen sein mit irgendeinem Monument oder irgendeiner Stele. Also wichtig, um die Fehler der Vergangenheit nicht zu wiederholen, ja, Gedenktag, nötig, um jeder neuen Generation auch die Geschichte in Erinnerung zu rufen und das nicht einfach vergessen zu lassen. Der Jakob ist hier sehr geflasht nach dieser Nacht. Keine Sekunde zweifelt er an der Realität dessen, was er da nachts gesehen hat. Und plötzlich überläuft ihn so eine heilige Gänsehaut. Er ist irgendwie total erschüttert innerlich im Bewusstsein, dass Gott sich ihm persönlich plötzlich gezeigt, offenbart, zugewendet hat. Dass Gott zu ihm Kontakt sucht, dass Gott mit ihm durchs Leben gehen will. Das hat ihn echt jetzt fix und fertig gemacht. Gott, nicht irgendeiner, ja, dieser Schöpfer Himmels und der Erde, der Allmächtige, der Heilige, der ist doch eigentlich unnahbar, der ist doch irgendwie so weit weg, hat man das Gefühl. Jakobs Reaktion ist durchaus angemessen. Wer mit Gott in Berührung kommt, der merkt auf einmal, wie klein, wie unbedeutend, wie ja, winzig wir sind. Und in Jakob vollzieht sich plötzlich ein Umbruch. Seine Vorstellung von diesem Gott verändert sich radikal. Dieser allmächtige Gott richtet seinen Blick, seinen Fokus auf ihn, den einzelnen kleinen Menschen, auf Jakob. Und er richtet seinen Blick heute Morgen auch auf dich und auf mich. Und er gibt uns sein Wort drauf, dass er es gut mit dir meint. Das geht, wenn es ankommt, unter die Haut. Der Jakob beschließt, das nicht ad acta zu legen. Er will diesen Moment ein Stück festhalten, ja, so wie viele heute auf Instagram versuchen, einen Moment, einen Augenblick im Leben festzuhalten, Eindrücke zu bannen für die Ewigkeit, möglichst fotogen, Stimmungen für sich zu archivieren und auch zu teilen mit anderen. Jakob markiert diesen Ort als Holy Place, als Stelle, wo Gott ihm persönlich begegnet ist. Und dieser Platz ist eine reale Koordinate auf unserem Globus. Man könnte die jetzt aufsuchen, wenn man nach Israel reist. Ich weiß nicht genau, wo sie ist, aber man kann sie finden. Aber das ist kein spiritueller Hotspot, ja. Das ist kein Mekka oder kein Fatima, also keine Pilgerstätte. Es ist nicht ein Ort, wo man Gott näher wäre als hier in Lützelinden beispielsweise oder sonst wo auf dieser Welt. Du musst nicht nach Rom, nach Jerusalem oder sonst wohin reisen, um Gott nahe zu sein. Paulus weist mal darauf hin und sagt, als Herr über Himmel und Erde wohnt Gott nicht in Tempeln, die ihm Menschen gebaut haben. Gott braucht das nicht. Gott ist omnipräsent. Für Jakob war aber dieser Ort ein Ort seiner Gotteserfahrung, eine ganz persönliche Kiste, ein Holy Place. Ein Augenblick der sein ganzes Leben verändert. Und er sagt, der Herr ist an diesem Ort anwesend und ich wusste es nicht. Womöglich trifft das heute Morgen auch auf dich zu. Nicht, dass Gott hier mehr wäre als woanders. Auch dieser Ort ist nicht heiliger als andere Kirchen, Gemeinden oder sonstige Orte. Aber du hast dich hier heute Morgen in Gottes Gegenwart hinein bewegt. Du bist hierher gekommen und Gott ist da. Er hat dich erwartet. Der ist hier. Und Gott spricht zu dir. Vielleicht durch ein Lied. Vielleicht durch eine Begegnung gleich noch oder vorhin. Vielleicht durch ein Gebet. Vielleicht auch durch diese Worte hier von der Kanzel. Gott spricht. Und womöglich spürst du es sogar. Vielleicht läuft dir manchmal sogar ein Schauer über den Rücken. Welchen Umbruch bewirkt das denn bei dir, wenn dieser Gott so real da ist und dich anspricht? Was verändert das in deinem Leben ab morgen oder ab heute? Wozu fordert Gott dich vielleicht heraus? Zum Vergeben vielleicht? Oder zum Warten? Zum Entscheiden? Oder zum Reden? Mal den Mund aufmachen und was sagen? Zum Glauben? Zum Vertrauen in Gottes Allmacht und Güte? Gottes Haus, Bethel, ist da, wo du dich für ihn öffnest. Das hat der Jakob erlebt. Es gibt keinen Ort auf dieser Welt, wo du ihm näher oder distanzierter wärst, als du es hier und jetzt bist. Wenn Gott zu dir spricht, wenn du seine Nähe spürst, dann markiere diesen Moment mal für dich heute. Nimm dir diesen Moment mit in deine Biografie, mach dir vielleicht eine Memo oder einen Erinnerungseintrag oder weiß ich was, aber lass es nicht einfach in Vergessenheit geraten, lass es nicht einfach an dir vorbeirauschen, so nach dem Motto, ja, war ja mal ganz nett. Denn vielleicht, und so ging es damals dem Jakob, führt dich dein Lebensweg später nochmal an solche Punkte. Jakob kam später wieder nach Bethel und er hat sich erinnert. Und dann kannst du staunen und checken, ob Gott Wort hält, wie Gott Wort gehalten hat. Du kannst feststellen, Gott ist treu und er tut das, was er sagt. Wir nehmen uns noch den letzten Abschnitt dieses Textes. Dann gab Jakob ein feierliches Versprechen. Gott stehe mir bei, behüte mich auf meiner Reise. Er gebe mir Brot zum Essen und Kleidung zum Anziehen. Wenn er das tut und ich wohlbehalten zum Haus meines Vaters zurückkehre, dann soll der Herr mein Gott sein. Dann soll ein Gotteshaus an dem Ort entstehen, wo ich den Kultstein aufgestellt habe. Ich werde dir den zehnten Teil von allem geben, was du mir schenkst. Und damit kommen wir zu einem vierten und letzten Aufbruch von jetzt an mit Gott durchs Leben. Dann soll der Herr mein Gott sein, sagt der Jakob. Da trifft er eine sehr bewusste Entscheidung, die ihm niemand abnehmen kann, die er ganz eigenverantwortlich trifft. Bislang kannte er diesen Gott, aber er kannte ihn scheinbar doch eher oberflächlich. Natürlich, aber der Sohn von Isaak und der Enkel von Abraham, also da kriegt man eine Menge mit von diesem Gott. Der wusste viel und er hatte eine gewisse Vorstellung davon, was dieser Gott tut und wie er handeln und wie er so ist. Aber es war irgendwie mehr so ein unpersönliches Bild, so ein Bild aus der Entfernung, ein Bild eines Gottes, der zur Familientradition gehört. Das ist halt so, ne? Ist mal in so einer frommen Familie groß geworden. Und jetzt ändert sich was. Der Jakob entschließt sich aus dem einen Gott, an den sein Vater und sein Opa geglaubt haben, seinen Gott zu machen. Über 4 Jahrzehnte traditioneller Frömmigkeit münden plötzlich in eine persönliche und individuelle Beziehung. Gott und Jakob gehen jetzt gemeinsame Wege. Das ist eine Kehrtwende, die es in sich hat. Auf der Flucht, auf der Strecke. Jakobs Entschluss rührt wohl daher, dass ihm klar wird, dieser Gott ist nicht gegen mich, wie ich vielleicht immer gedacht habe, als Zweitgeborener, als der, der immer die A-Karte zieht, den der Vater nicht mochte. Gott ist nicht gegen mich, Gott will mich auch nicht fertig machen, wie ich immer gedacht habe. Gott hat das Beste für mein Leben im Sinn und sagt es mir auf den Kopf zu und sagt, ich mache das. Wollen wir? Und er nimmt Gottes Versprechen ernst und er rechnet damit, dass Gott das tut. Schutz auf der Reise, Versorgung mit Lebensnotwendigen, wohlbehaltene Rückkehr zur Familie. Im Moment, das hat er ja alles noch gar nicht erlebt. Das sind ja alles noch Sachen, die noch kommen müssen. Der hat es noch nicht in der Tasche. Aber es sind Zusagen, es sind Versprechen und er rechnet damit, dass sie sich erfüllen werden. Jakob hat zwar noch nicht erlebt, was Gott ihm da verspricht, aber er hat ihn erlebt, diesen Gott. Er hat den kennengelernt, der die Versprechen gibt. Und das veranlasst ihn, Gott etwas zuzutrauen, ihm zu vertrauen. Dann soll der Herr mein Gott sein. Ich weiß nicht, ob du diesen Satz schon mal ehrlich von Herzen ausgesprochen hast für dich. Oder ist vielleicht heute sogar der richtige Moment, diesen Satz mal laut zu sagen. Der Herr soll mein Gott sein. Gott will dir begegnen, er will zu dir sprechen, so wie er es bei Jakob gemacht hat. Wahrscheinlich nicht in einem Traum oder einer Vision, das kann gut sein, aber durch sein Wort, durch seinen Heiligen Geist, durch Veranstaltungen wie so ein Gottesdienst, durch ein Gespräch, durch einen guten Freund. Gott hat da Mittel und Wege, keine Frage. Gott trifft in dein Leben und er lädt dich ein, mit ihm gemeinsam in die Zukunft aufzubrechen, egal was bis jetzt und heute war. Jakob verbindet seinen Entschluss schlussendlich mit zwei Aktionen. Er verspricht Gott, an diesem Ort da, an dieser Stelle, ein Haus zu bauen. Also ein Platz, an dem auch andere Gott begegnen können. Eine Begegnungsstätte, eine Anbetungsstätte. Und er entschließt sich, 10% seiner Einkünfte Gott zu schenken. Ein Zeichen der Anerkennung, der Wertschätzung, ja, des Dankes. Also man hat das Gefühl, da meint es einer richtig ernst. Der belässt es nicht bei einer netten Absichtserklärung und sagt, ja, ja, ich guck mal, ne? Nein, er verknüpft das ganz real mit einem Gelübde, mit spürbaren, mit zählbaren Folgen. Weißt du nicht, wenn du so zurückblickst auf das, was war in deinem Leben bisher, dann nährt es ja vielleicht auch in dir eine gewisse Grunderfahrung. Da ist ein Gott, der irgendwie schon immer bei mir war. Da ist einer, der auf mich aufgepasst hat, der hat mich beschützt, der hat mich behütet. Ich bin nicht zu Schaden gekommen. Und ich hatte eigentlich immer genug zum Leben, vielleicht nie so viel, wie ich gerne gehabt hätte, aber auch nie so wenig, dass ich wirklich am Hungertuch genagt habe. Mir fehlte es eigentlich an nichts, beziehungsmäßig und an vielen Stellen. Gott bringt mich irgendwie ans Ziel meiner Reise. Ich bin ja schon einige Jahre unter diesem Himmel unterwegs und er hat mir auch eine Heimkehr ins himmlische Vaterhaus sogar versprochen. Wie kann dann unsere Reaktion auf diese Güte, auf diesen Schutz, auf diese Treue Gottes aussehen? Ist es vielleicht für dich auch dran, an Gottes Haus, an seiner Gemeinde, wie es im Neuen Testament heißt, mitzubauen? Dich mit einzubringen, einen Ort zu gestalten, an dem andere deine Erfahrung teilen können. Wäre das nicht was? Und was ist Gott dir wert? Sind 10% zu viel? Oder zu wenig? Wie drückt sich deine Wertschätzung Gott gegenüber monetär eigentlich aus? Der Jakob bricht auf und er hat noch eine bewegte Zukunft vor sich, wenn man die Geschichte dann weiterliest. Er als der Betrüger. Er wird selber die Erfahrung machen, betrogen zu werden. Und das ist nicht schön. Er als Single wird kurze Zeit später eine Großfamilie haben mit 13 Kindern, mit allen Spannungen und Krisen, die das mit sich bringt. Und da ist eine Menge drin. Lest diese Geschichte mal. Die nächsten 20 Jahre und auch darüber hinaus werden für ihn kein Zuckerschlecken. Der muss im Alter auch noch mal ins Ausland flüchten, Asyl beantragen und, und. Aber Gott geht mit. Gott ist bei ihm. Gott hält Wort. Der beschützt ihn und er gibt ihm, was er zum Leben braucht. Mehr als das. Gott besänftigt auch seinen Bruder Esau, worauf er keinen Einfluss hatte, wo er nichts mehr machen konnte. Die beiden werden sich nach Jahren tatsächlich versöhnen. Und diese uralte Geschichte ist eine Einladung heute an dich und an mich. Entdecke, dass Gott dich wirklich von Herzen mag. Dass er dir beistehen und dir helfen will. Sag einfach ja. Lass dich auf ihn ein. Begib dich in seiner Begleitung mutig und fröhlich auf den Weg, der vor dir liegt. Damit dein Leben nicht auf der Strecke bleibt. Vergiss nicht, Gott verspricht es dem Jakob. Und auch dir, ich werde dich nicht verlassen, bis ich vollbringe, was ich dir verheißen habe. Nimm's mit. Amen. Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort und für all das, was du mit diesem Wort auch uns zu sagen hast. Du kennst uns alle durch und durch und weißt genau, wie es in unserem Herzen aussieht. Ob wir gerade gelangweilt sind oder betroffen. Ob wir gerührt sind oder ignorant, ob es uns egal war oder ob es uns irgendwie heute Morgen angesprochen hat. Ich bete, dass dein guter Geist in unserem Herzen etwas anrührt und erneuert und umbricht und aufbricht. Ja, der Himmel ist offen, da steigt was runter und was rauf. Die Verbindung ist da und du lädst uns ein, sie aufzugreifen, sie anzunehmen, in deine Beziehung einzutreten. Du willst es, an dir liegt es nicht. Bitte segne uns darin und hilf uns auch als Gemeinde, ein Ort zu sein, wo Menschen diesem lebendigen Gott begegnen und sich von Herzen auf ein neues Leben freuen und einlassen. Amen.